Hallo Sarah, guten Morgen. Danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen?
Guten Morgen,
wer du bist und was du so machst?
Ja, ich bin Sarah Satir. Ich bin Coach, habe eine eigene Praxis in Winterthur, biete dort persönlichkeitsorientiertes Coaching an, Supervision. Ich habe einen Podcast, der nennt sich «Kaffee am Freitag», wo ich mit dem «Kaffee Freitag» immer am Freitag über alles reden, was uns gerade so bewegt. Ich bin Mutter von zwei Buben, im Alter von 13 und 16. Und mein älterer Sohn hat eine Behinderung und ich schreibe über die einmal im Monat in der Migros-Zeitung, habe ich dort eine Kolumne.
Zu diesen Themen kommen wir alles, aber erzähl doch du mir, was reizt dich am Coaching?
Ja, mir liegt der Mensch wahnsinnig am Herz. Und das ist, glaube ich, schon immer so gewesen. Und ich habe wirklich so mir dann sehr überlegt, in welche Richtung. Ich komme aus einer Therapeuten-Psychologen-Familie und habe lange also ein bisschen das Gefühl, nein, ich will mit dem nichts zu tun haben. Mit dem Ganzen spürst du mich und so das Menschen. Und habe dann aber gemerkt, mal, das ist gleich meins. Mich begeistert das Menschen, ihren Prozess zu begleiten. Also ich glaube daran, dass ein Mensch sowieso immer in einem Prozess ist. Da braucht es mich nicht dazu. Aber was mich sehr, sehr freut, ist, wenn ich Menschen ein Stück weit auf dem begleiten kann und ihnen im Coaching einen Anstoss geben, vielleicht eine Aussenperspektive oder ein Tool aufzeigen oder eine Strategie, wo sie können sich persönlich weiterentwickeln können.
Mit welchen Anliegen kommt man denn zu dir?
Mit allem im
Fall. Mit allem?
Hey, wirklich mit ziemlich allem. Natürlich alles, was nicht pathologisch ist, das ist klar, oder? Da tue ich ganz klar auch mich abgrenzen, das ist mir wichtig. Mit allen Themen. Alles, was einen bewegt, wo man merkt, hey, irgendwie komme ich da nicht selber weiter. Das ist etwas, das mich einschränkt oder beschäftigt. Oder ich merke, ich möchte irgendwie noch mehr darüber erfahren oder ich möchte mich weiterentwickeln in eine Richtung. Mit Entscheidungsfragen, mit allem.
Und wie geht man denn vor? Also ich komme jetzt mit einer Frage zu dir. Mhm. Und dann, wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
Also du buchst mal einen Termin bei mir und dann ist ja als erstes Coaching auch immer mal ein Schauen, ja, passt dir dann bei mir? Oh, das weisst du ja vorher auch nicht.
Nein, weil du sonnigsgemüht bist.
Und für mich ist es auch zum Schauen, kann ich dieser Person weiterhelfen oder ist es sogar vielleicht auch etwas, was du weiterverweisen? Das gibt es auch.
Ah, okay.
Klar, ja. Und dann schaue ich, also erzähl schon mal, wieso bist du bei mir, was bewegt dich, wo stehst du gerade im Leben, was sind deine Anliegen? Und dann nutze ich eine Strategie. Ich sage immer so, ich habe wie einen Werkzeugkoffer mit ganz verschiedenen Tools fürs Coaching, wie ich mit Menschen arbeiten kann. Und je nach Person nutze ich verschiedene Werkzeuge. Ich kann dir nicht sagen, ich arbeite jetzt nur nach dieser und dieser Methode.
Okay.
Weil, weißt, Menschen sind so individuell, das geht gar nicht. Oder? Also die eine Methode ist für jemanden gut und für den anderen gar nicht. Also ich arbeite auch viel auch mit dem Körper noch, weil ich glaube, gerade dass so Körperwahrnehmung, die körperliche Ebene wichtig ist. Aber das kannst du nicht mit allen Menschen zum Beispiel gleich. Weißt du? Also es gibt da auch Leute, die nur wollen, mal zuerst mit den Gedanken arbeiten. Und dann machen wir das. Ja, klar.
Gibt es so eine Tendenz, ich weiss schon, dass jeder individuell ist, aber so von einem Thema, das dir jetzt in den letzten Jahren ein bisschen auffällt, wo vielleicht ein bisschen Gesellschaft ein bisschen krankt oder nicht krank, aber ein bisschen Reibungen hat. Ist es Beziehung?
Ich glaube, etwas, was ich immer wieder habe, gerade in letzter Zeit, ist so ein der gesellschaftliche Druck, den viele verspüren. Oder? Also so sehr ein hoher Druck auf Leistung, auf Perfektionismus oder auch so eine innere Anspruchshaltung, alles richtig zu machen. Und das führt dann manchmal zu einer Belastung im Alltag. Also weißt du, dass du wie merkst, eigentlich würde ich gerne etwas machen, aber ich getraue mich nicht, weil ich könnte ja scheitern oder ich könnte einen Fehler machen. Und das habe ich wie so das Gefühl, weil uns auch irgendwie vielleicht durch Social Media oder sonst so vorgelebt wird, wie man es so könnte perfekt haben, dass da ein bisschen ein grosser Druck gekommen ist auf also den Menschen.
Also auf Ablehnung?
Ja, also auch die Angst oder, vom Scheitern oder eben, dass etwas dann nicht klappen könnte. Also so der Wunsch, oder, von, dass man alles so durchplanen und richtig machen, kann ja auch einen Druck erzeugen.
Kannst du denn den Plan vom richtig machen gerne, oder?
Auf jeden Fall, ganz sicher nicht. Also es ist eh so, gell? Ich tue im Coaching den Leuten nicht sagen, was sie sollen machen. Ja. Und das ist mir auch noch wichtig, also ich tue nicht beraten, also ich sage nicht, okay, du machst jetzt das und das und das, sondern ich begleite den Menschen in seinem Prozess. Das heisst, ich stelle Fragen, ich zeige vielleicht mal eine Aussenperspektive oder eine andere Art zu denken an, aber bei mir kommst du nicht einfache Antworten über.
Das habe ich gern. Das habe ich gern. Nein, aber was mir immer wieder auffällt, ich würde dir da recht geben, wenn ich so Gesellschaft ein bisschen vergleiche. Und ich sehe da manchmal auch einen Widerspruch. Jeder will individuell sein und hat das Bedürfnis, individuell zu sein. Und gleich kommt dann die Angst vor dem zu fest Individuellen, dass man könnt auf Ablehnung von der genormten Welt stoßen. Und das ist dann manchmal der Spagat, den viele nicht können oder nicht können handeln.
Ja,
oder?
Und das hat dann viel mit dem Selbstwert zu tun, oder? Ja. Also wie ist dein Selbstwert und wie gehst du damit um, wenn dich vielleicht mal, oder man kann ja eh nicht fallen geliebt werden.
Es wird schwierig.
Das ist streng.
Kommst rückenweiter, weil du dich so musst verbeugen. Oder?
Genau. Und das ist aber etwas, was für viele Menschen nicht so einfach ist, dann wirklich zu leben.
Und vor allem, was Liebe und auch geliebt sein anbelangt, wir erwarten immer von anderen, dass sie uns auch anerkennen und lieben. Aber ich glaube, wenn du dich selber nicht kannst, wie sollst denn du überhaupt ein Sog sein? Oder?
Ja, das ist ja so. Ja, und weißt, das Thema zieht sich, also jetzt bei mir in der Praxis, oder, es geht um berufliche Themen, oder Menschen, die gerne würden etwas verwirklichen, aber merken, sie trauen sich nicht, weil sie vielleicht könnten irgendwie scheitern. Es geht um die Liebe, dass man sich irgendwie nicht getraut, ihnen wirklich mal auf eine Beziehung einzulassen, auf einen Menschen einzulassen, weil es könnte ja sein, dass es dann auch, oder, irgendwie auf Ablehnung stößt. Es geht aber auch um das Thema, zum Beispiel Familie. Oder also eine Frau, die eigentlich merkt, sie möchte kein Kind, aber einen gesellschaftlichen Druck verspürt oder umgekehrt. Was ist, wenn ich dann ein Kind habe und dann irgendwie mit dem irgendwie überfordert bin? Das sind wirklich eigentlich in jedem Lebensbereich Themen.
Ja, das Thema Kind ist auch wieder witzig, oder? Bei den Fußgängern, ich sage es jetzt mal so plakativ, erwartet man, dass man vielleicht ab 25 bis so gegen Ende 30 sicher mal ein Kind hat oder so. Das gehört doch zum guten Ton. Wenn jetzt aber jemand mit einer Behinderung, eine Frau, sagt, ich will ein Kind, kommt dann die Gegenbewegung von der Gesellschaft, ja, überleg dir das einmal. Also weißt du, also da sehe ich manchmal, von der einen erwartet man es und von der anderen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
Ja, oder? Ja. Ja, das ist total, oder?
Und dann denke ich, das ist ja auch wieder ein Widerspruch.
Ja, das stimmt.
Also, ich kann es irgendwo, wenn ich mich ganz fest in den anderen denke, kann ich schon sehen, dass der das nicht sieht, dass jetzt eine behinderte Frau oder eine Frau mit einer Behinderung das nicht kann stemmen. Aber wir sind einfallsreich und wir planen ja das. Also, ich kenne niemanden, der eine Behinderung hat, der nicht Planungsweltmeister ist. Also, vielleicht ich manchmal nicht, aber aber das wird doch geplant und das wird überlegt. Aber dort kommt dann die Gesellschaft wieder, die sagt nein.
Aber das hat viel mit den Vorannahmen der Gesellschaft zu tun. Ja, weniger dann irgendwie mit dir zum Beispiel als Mensch, sondern mit den Vorurteilen, die man hat, oder?
Ja, ich sage auch immer, ich bin nicht in erster Linie behindert. In erster Linie bin ich Mensch. Und in zweiter Linie bin ich vielleicht Mann oder was Mann, was man Mann definiert. Und dann können wir über den fahrenden Untersatz einfach diskutieren auf Stufe 3, wenn du so willst. Aber ja, Also das Thema Behinderung, hast du auch Menschen mit einer Behinderung, die zu dir in die Praxis kommen?
Habe ich auch, ja. Okay. Aber da ist jetzt zum Beispiel gerade, wenn du mich fragst, Rollstuhlgängigkeit ist ein Thema bei meiner Praxis. Genau, oder? Da sind wir schon dort. Was ich aber schon ein paar Mal gemacht habe, ist, dass wir uns dann draußen treffen. Oder? Das habe ich auch schon. Ich mache das eh auch noch gerne, dass man mal auf einem Spaziergang oder irgendwo in der Natur auch das Coaching macht. Aber ja, eben, zum Beispiel meine Praxis ist nicht barrierefrei.
Nein, aber hey. Bei dir merkt man die Flexibilität.
Ja, oder? Die habe ich.
Also, ja, nein, aber um das geht es, oder? Also weißt du, ich habe kein, also ich kann nicht für vielleicht ein kleines Prozent von der Diversität kann ich jetzt meine Praxis nicht zur Verfügung stellen, aber mir ist sie gleich wichtig, darum passt sie mich an ihre Gegebenheiten. So, jetzt habe ich es, oder? Und das ist dann manchmal das, wo das Für und der Wider von beiden Seiten muss abgeweckt werden, oder?
Ja, und weisst, ich glaube, gerade so in dem auch das, was du jetzt ansprichst, das offene Denken. Also ich denke immer wieder jetzt im Bereich oder so in dem Bereich, hey, wenn man nur ein bisschen out of the box denken könnte, nur ein Mühe von kreativem Denken würde anwenden und einfach so ein bisschen könnte, weißt du, ein flexibles irgendwie Handeln, Denken, mehr so ein bisschen gesellschaftlich auch, hey, es wäre einfach so viel Problem, kein Problem.
Ja. Bevor wir dann noch zum Thema Sensibilisierung kommen, was mich noch interessiert, Thema Coaching, wie grenzt du dich ab? Weil wenn man so viele Leute und so impulsiv und auch dabei ist wie du, man sieht es ja in deinen Augen, das war da glänzen. Wie grenzt du dich ab? Also, und auch lenkst du dich ab? Je nach Story kann ja das recht intensiv werden.
Ja, also etwas, was ich mache, ist, dass ich einfach ganz gut auch selber weiss. Und ich glaube, das ist wie die Voraussetzung, wenn du in diesem Bereich arbeiten möchtest, dass du natürlich zuerst durch einen persönlichen Prozess gehst, oder? Okay. Und dass du auch Techniken lernst, wie kannst du dich abgrenzen? Und die nütze ich natürlich. Also zwischen den Sitzungen oder eben wenn einmal das Thema ist, wo ich merke, hey, und das darf mir auch zu Herzen gehen. Also ja. Weißt, ich finde auch, das wäre ja komisch,
wenn nicht. Es ist nicht. Auch ein Prozess, den du durchmachst, genau, vielleicht. Oder?
Ja, also das ist auch, also ich merke auch, gerade so das Thema Sharing und verbindlich, also verbunden sein mit meinen Leuten, finde ich ein wichtiges Thema. Aber klar, die eigene Psychohygiene ist wichtig. Und da kenne ich zum Glück genug Möglichkeiten, wie ich mich da wieder gut auch abgrenzen kann. Und dann gibt es auch noch natürlich Möglichkeiten von einer Intervision, von einer Supervision, die ich auch nutze. Was etwas für mich auch noch ist, ich schaue auch so von der Anzahl Leute, die ich nehme hintereinander, dass es einfach für mich auch noch gut stimmt. Weißt? Das ist ja dann in meiner Verantwortung.
Und schüttelst du es dann auch ein bisschen ab durchs Tanzen?
Zum Beispiel, ja.
Was los ist denn gerade jetzt? Also.
Hey, ich kann im Fall dir, das hätten die Leute damit so gerne, so eine Musikrichtung.
Nein, also richtig nicht, aber welcher Song?
Soll ich dir sagen, was mein liebster Schüttelsong ist?
Kannst du mir dann nachher zeigen, wenn das Interview durch ist?
Ja, das mache ich. Kannst du mir
den Gipfeli noch zeigen?
Und der ist also total nicht unbedingt so politisch korrekt, aber ich liebe ihn.
Ist super. Nein, und ja, nein, aber ich denke auch, wenn jetzt du viel mit Menschen zu tun hast, wie siehst denn du die Sensibilisierung zum Thema Behinderung? Jetzt mal nur grob, so Gesellschaft, das Anliegen, Behinderung.
Also eben, gell, ich bin jetzt wie durch meinen Sohn seit 16 Jahren mit dem Thema irgendwie, also bin ich betroffen und setze mich auseinander. Und ich bin als erstes mal wirklich verschrocken, zu merken, wie viel Diskriminierung stattfindet. Also das hat mich völlig. Weil ich vorher nicht betroffen war, ich habe mich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt, muss ich dir ehrlich sagen.
Ist auch schwierig.
Ja, und das hat mich völlig. Also ich bin wirklich noch so da und dachte, also wirklich? Ah, ehrlich? Und. Das ist auch etwas, was mich bis heute auch traurig stimmt.
Okay. Und warum?
Das, Weil ich finde, hey, wir sind ein reiches Land. Wir könnten, also wir haben, also die Schweiz hat alle Voraussetzungen. Wir sind so privilegiert. Also eigentlich jeder, der in der Schweiz lebt, dreigeboren ist oder da darf sein, könnte ja eigentlich jeden Tag jubelnd aus der Haustür laufen, dass er so privilegiert ist. Also wenn man es weltweit anschaut, oder, geht es uns so unhuere gut. Und dass wir es nicht schaffen, da mehr auf die Beine zu stellen, das stimmt mich traurig. Und das Zweite ist, dass ich versuche, und das ist zum Beispiel ein Grund, wieso ich die Kolumnen schreibe, das ist der Grund, wieso ich mich auch immer wieder auf Social Media zu diesen Themen äußere, das ist auch ein Grund, wieso ich bei dir bin, ist, dass ich glaube, dass wir viel, viel mehr Begegnungspunkte brauchen. Wenn keine Begegnung stattfindet, dann haben die Menschen, die eben nicht irgendwie Berührungspunkte haben, ja auch keinen emotionalen Bezug zu dem Thema. Und wenn du keinen emotionalen Bezug hast zu einem Thema, interessiert sie nicht und lässt dich kalt. Und das ist so etwas, wo ich versuche, durch alles, auch mit dem Podcast, dass ich über das Thema immer mal wieder rede, wo ich wie versuche, Begegnungspunkte herzustellen. Weil ich glaube, nur dann kann sich wirklich etwas verändern. Und ich sehe, wie das, was ich mache, so als, wenn man das sieht, ist ein grosser Flickenteppich, als so ein kleines Fädeli von dem, weißt du?
Ist so. Und ich habe ja viele Politiker da gehabt, von verschiedenen Couleurs. Und Politiker müssen mir immer Stellung nehmen zum Thema Behinderung. Es ist nicht mehr zwanghaft, dass ich das Thema Behinderung jetzt bei jedem Gast anschneide. Also, wenn es sich nicht ergibt, ist es auch nicht wichtig. Ich kann mich auch über anders definieren.
Ja, klar.
Aber Politiker müssen, und dann höre ich manchmal abstruse Sachen, aber viele haben gar keine Ahnung.
Ja.
Mit Anliegen. Oder? Ja. Aber wenn ich dann so höre, auch von linker Seite, ja, Gesellschaft muss euch mitnehmen, integrieren. Sag ich ja.
Nein, schon ihr müsst Gesetze machen
dazu. Ist schon schön. Aber wenn du sagst, Gesellschaft, haben wir schon ein Problem. Wenn du sagst, die müssen, was sind denn wir, wenn Gesellschaft Gesellschaft ist? Und dann sage ich immer, müssen wir nicht mit Anliegen kommen, uns sichtbar machen und den Dialog steuern. Und der Hund halt, und das merke ich immer, wir können, also wir, ich sage jetzt wir als Community, und da stelle ich jetzt vielleicht eine These auf, nicht warten, bis die Fussgänger endlich denken, jetzt haben wir Zeit, das Thema Behinderung anzulangen, sondern wir müssen laut sein, wir müssen nicht laut sein, dem, dass wir ab und zu schon Forderungen stellen, aber auch mit Kompromiss, Kreativität, Stimulation auf die andere losgehen mit
ja, und dann bist du eben bei den Emotionen, die ich vorher gemeint habe. Und um das geht es. Aber mich macht, also mich freut das auch, weil ich habe das Gefühl, es entsteht da schon eine Bewegung im Moment von sehr vielen Menschen, die laut werden. Ja. Das gefällt mir.
Und warum kommt die? Hast du das irgendwie herausgefunden?
Also ich glaube schon, und das gibt mir dann auch Hoffnung, dass wir uns ja in eine gute Richtung bewegen. Also, ich meine, wenn du schaust, also jetzt gerade im Behindertenbereich von 50 Jahren und jetzt ist extrem viel gegangen.
Ja, weil ich habe jetzt gerade, vielleicht hast du gesehen, oder gesehen, Netflix hat ja jetzt eine Dokumentation über Paralympics. Mhm. Und dort haben sie erzählt, dass in den 80er Jahren die Olympiade, die ist ja immer nach der Olympiade, aber die Olympiade haben ja draussen ausgeführt. Und die haben nachher gesagt, wir haben keine Behinderte. Darum müssen wir keine Paralympics machen, weil wir haben keine. Ja. Also eben, das sind 40 Jahre. Also ja. Eben, ich denke, vor 50 Jahren, ja, wie du sagst.
Also weißt du, das ist ja, ob das jetzt in der Frauenbewegung ist oder in der Antirassismusbewegung oder jetzt Behindertenbewegung. Also es gibt ja ganz viele so Beispiele, wo man merkt, ja, mal Tendenz. Oder? Also es ist auf einem guten Weg, aber es gibt noch viel zu tun. Und Das ist aber auch, also ich merke, man muss auch schauen, was hat man schon alles erreicht, weißt?
Ja.
Dass man dann nicht
für mich ist das Glas immer halb voll.
Ja, genau, für mich auch. Und weißt, wenn ich vorne sage, es macht mich traurig, dann muss ich dir sagen, gleichzeitig, eben, es freut mich auch wahnsinnig. Es hat jetzt gerade diese Woche die Bewegung gegeben mit dem Ableismus, ja, oder, wo man da so ein bisschen auf Twitter mehr geteilt hat, wo ich merke, hey, ja, das ist super, oder? Da passiert etwas. Und ja, also.
Ja, ich habe eine Kolumne gelesen mit dem Titel von dir, das könnte ich nicht.
Das ist auch Ableismus.
Ja. Aber das gibt es bei mir auch. Und vor allem auch, ich sage dem immer positiven Rassismus.
Mhm.
Also weißt du, du bist so gut und du, ja, bist so stark. Ich könnte das nicht sagen, ich wollte sterben. Ja. Also weißt du.
Oder auch, was ich auch so einer finde, ist, dein Sohn hat sich aber ganz ein starkes Mami ausgesucht.
Ja.
Ja. Nicht gemeint, aber schiesst am Ziel vorbei.
Ja. Oder das erzähle ich immer bei so Sachen. Ich habe mal eine Erfahrung gehabt. Ich war in der Reha nach meiner schweren Operation 2015 und bin dann in so ein Reha-Zentrum gekommen, wo mehrheitlich Altersdurchschnitt 80, so plus. Und dann bin ich mit einem 82-jährigen Herr, der das erste Mal so gröber im Spital war, in dem Zimmer drin. Und die erste Begegnung war so: Graf, der Name. Sag ich, ja. Ja, sind Sie von Geburt an in diesem Stuhl? Das habe ich schon gewusst. Aha. In diesem Stuhl. Jetzt,
ja,
jetzt musst du die Weste bejahen. Ja, ich bin von Geburt an in diesem Stuhl. Ja, wenn sie nicht, lieber sterben. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten gehabt, zum Antworten. So, die unreflektiert war. Was? 82? Wäre es nicht langsam Zeit, so zu gehen? Aber ich habe gedacht, nein, ja, du musst ein bisschen empathisch sein. Und ich habe dann schon gemerkt, oder? Der hat noch nie eine Berührung gehabt, genau, mit dem,
ja,
Thema.
Ja, das ist es ja, ja.
Und dann habe ich dem erzählt, dass mit der heutigen Medizin alles möglich ist. Am Schluss, Sarah, sind wir die besten Freunde geworden.
Ja.
Also, so, aber nur, weil ich auch denke, ich höre nicht auf mit dem Dialog. Also eben, wenn ich jetzt die 82 bin, wenn sie lieber über den Jordan, so, wäre keine Kommunikation.
Dann wäre fertig, ja, gewesen, oder? Und dann hätte die Verbindung nicht stattgefunden. Und ich glaube, dass was du da ansprichst, oder? Dass im Dialog bleiben mit den Leuten, die eben gerade also viele Vorurteile haben, wie sie ja keine Begegnungspunkte haben. Das braucht aber auch extrem Kraft und viel Energie. Und das magst du ja nicht immer gleich. Nein.
Das mag ich nicht. Ich habe dir vorher erzählt, dass ich viel in die Institution gefahren bin mit dem ÖV. Und dort hat es auch immer eine Dame gegeben, wenn ich den gleichen Zug hatte, am Abend heim, die mit mir geredet hat. Eine ältere Dame mit zwei Hunden. Und die hat mir erzählt über ihren über den Darmausgang vom Hund. Und so. Also du hast richtig gemerkt, die hat niemand zum Erzählen, also geht sie jetzt auf eine Behinderte. Da musste ich auch sagen, eine ist gute Frau. Jetzt ist meine Gesprächsstunde durch. Sie könnte morgen wieder kommen. Dann ist Kommunikation beendet, sie hat mich nie mehr angesprochen. Also weißt, man muss schon, und da sage ich auch, ich habe extrem viel Energie und man kann drüber rollen oder drüber stehen, aber manchmal ist es
nein. Manchmal findest du einfach auch, ja, fuck you, oder?
Ja. Wie sensibilisierst du mit den Kolumnen und sonst so im Autismus-Spektrum? Habe ich gesehen, dass du viel machst.
Mhm.
Ich mache viel in der Schule.
Mhm.
Ich gehe viel in die Schule. Mhm. Und was dort manchmal hörst, ist auch spannend.
Mhm.
So philosophische Ansätze wie: Bist du traurig, dass du nicht laufen kannst? Und so, also von den kleinsten Knöpfen. Und ich denke immer, das ist das Wichtigste, dass man schon bei ganz klein anfängt.
Mega. Ich hatte ja vor vielen Jahren das Projekt Begegnung verbindet.
Okay.
Und das war ein Projekt, wo ich wie so ein den Fokus hatte, für einmal an einem Ort, wo Familien mit Kind sind, eine Mehrheit bilden. Das heisst, ich habe irgendwie gesagt, ich bin dann und dann auf dem Spielplatz oder schön, dann und dann im Zürich Zoo oder dann und dann in dem Kindermuseum und habe so wie mit relativ viel auch betroffene Familien gehabt, die auch gekommen sind, wo man sich hat begegnen konnte, aber eben auch Familien mit ohne irgendetwas. Und der Hintergedanke war genau der gewesen, oder, dass man sensibilisiert und Begegnungspunkte schafft. Das ist etwas, was mir mega viel Freude gemacht hat. Nur mein Sohn hat dann immer ganz, also immer klar oder vom Autismus-Spektrum natürlich logisch gesagt, ich habe nicht Lust, neue Leute zu sehen. Und dann habe ich natürlich gerade aufgehört. Oder? Das muss ja für ihn auch stimmen. Ich habe jetzt auch ganz lange Jahre wirklich auch nicht so viel Zeit gehabt. Ja. Also weißt, ich hätte jetzt vor einem halben Jahr hätte ich jetzt heute noch nicht können zu dir kommen. Weil ich meinen Sohn wirklich rund um die Uhr betreut habe. Jetzt ist er neu, und das ist wirklich alles noch ganz frisch, ist er unter der Woche im Internat. Und darum habe ich überhaupt ein bisschen mehr Zeit für so etwas. Und vorher ist einfach meine oberste Priorität ist sowieso einfach bei ihm gelegen. Oder? Und dann habe ich das gemacht, was ich gerade konnte und mehr nicht.
Ja, das hört man von vielen Müttern. Also, das deckt sich eins zu eins zu meiner Mutter. Oder? Mm. Ich bin jetzt 30 und kann langsam sagen, der Abnabelungsprozess zwischen uns zwei fährt jetzt an. So. Also, eben, ich sehe da schon ein behindertes Kind oder ein Kind mit einer Behinderung. Ist, glaube schon eine kleine Lebensaufgabe oder sicher ein grosses Spektrum vom Leben, oder?
Ja, also für mich ist es wirklich, eben, ich glaube, man kann das auch gar nicht machen, wenn man nicht sich mit Haut und Haar voll und ganz drauf einlässt. Und das ist ja auch einfach die Liebe zum Kind, die das ermöglicht. Also ich meine, eben, also es ist einfach eine riesige Liebe. Und es hat aber dann nicht mehr für viel Platz. Also was ich immer geschaut habe, ist, dass es für meine Coaching-Praxis noch ein bisschen Platz hat. Aber alles sonst, weisst du, jetzt irgendwie auch eben vielleicht etwas in Richtung eben politisch mehr auch für das Thema einstehen oder eben irgendwie sensibilisieren, wie du jetzt sagst, in Schulen oder sonst so Arbeit. Hey, das hätte keinen Platz gehabt.
Nein, das wäre auch falsch gewesen, oder? Wenn du
so ja, mit, nein, also...
Krampf.
Nein, das kann es ja dann auch nicht sein.
Du musst
ja
mit Lust wollen an die Sachen.
Oder? Total, weißt du? Und auch, also kann es ja dann auch nicht sein, dass dann uns, also in erster Linie immer müssen auch schauen, wie geht es uns als Familie in dem innen möglichst irgendwie noch gut. Und das ist extremes Kräfte einteilen und Ressourcen auch wirklich gut schauen, ja, für was, wo angehe ich mit meiner Kraft, weisst
du? Und also, hast du lernen priorisieren oder hast du es schon können? So?
Ich glaube, einen Teil habe ich wie intuitiv gemacht. Also was ich mir alles vorgestellt habe, was ich mache, wenn das erste Kind auf die Welt kommt, noch nebendran. Und dann ist der auf die Welt gekommen und ich habe wie auch gespürt, der braucht. Ja. Oder? Also, das war wirklich ein intuitives Gespüren und dann war auch für mich total klar gewesen, jetzt bin ich einfach mal da. Und das war im Nachhinein sehr richtig gewesen, das so zu machen. Aber das war mehr wirklich intuitiv gewesen. Weißt du, so das Gespüren, dass er halt schon ganz früh auch stark reagiert hat, irgendwie auf Ortswechsel oder irgendwie auf Betreuungswechsel und so weiter. Und dann war es ein Entscheiden und ein Abwägen von Prioritäten. Und weißt du, manchmal, oder? Ich habe auf viel verzichtet in den letzten Jahren. Also wirklich auf viel, wo ich vielleicht auch mal gerne irgendwie dort hin wäre, in die Ferien oder das gemacht hätte, wie meine Freundinnen, die gesunde Kinder haben. Oder dort dabei gewesen wäre. Und ich habe das immer abgewogen und entschieden und es war total richtig gewesen.
Ja,
und jetzt haben wir wie entschieden, und zwar war es ein Entscheid gewesen, für meinen Sohn, wie seine Schulsituation dort, wo er in der Schule ist, jetzt ganz lange so nicht mehr gut war und er ganz, ganz stark reagiert hat, auch mit Schulverweigerung. Also nicht mehr in der Schule ist, und das ist ein ganz starkes Zeichen, stimmt so nicht mehr.
Ja, ich habe mal in so einer Phase gehabt.
Genau, dass wir gemerkt haben, jetzt müssen wir etwas ändern. Und ich habe 4 Jahre lang bin ich gegen geschlossene Türen gerannt, um an dieser Schule etwas zu ändern, um in dieser Stadt etwas zu ändern, wo ich wohne. Ja. Und wenn du 4 Jahre lang gegen geschlossene Türen rennst, dann musst du auch irgendwann eine andere Tür suchen. Du musst einen harten Kopf haben, aber irgendwann musst du auch merken, jetzt musst du eine neue Tür suchen. Und ich wollte diese Tür nicht lange nicht sehen, wie es bedeutet, dass mein Sohn nicht mehr daheim wohnt unter der Woche, was wir nie haben wollen, so früh mit 16. Und das ist ein schmerzhafter Prozess und es ist ein Trauerprozess, den man macht. Und gleichzeitig ist es jetzt, da kann ich wirklich sagen, die beste Entscheidung, die wir haben treffen für ihn.
Ja, weil wie auch anders, also wie auch anders gefördert, oder?
Nein, es ist, also es ist gehört, dass er neue Welt.
So anläutet und
nein, das ist im Fall.
Sagt, was er, ja.
Das ist, also der macht Sachen und lernt Sachen, wo vor einem halben Jahr undenkbar gewesen sind. Und ich merke so, er hat dort Leute, die mit einem neuen Denken an ihn herangehen. Er hat eine Umgebung, die für ihn wirklich gut ist. Er ist nicht nonstop überfordert von diesen vielen Leuten, von diesen vielen Wechseln, sondern es ist richtig, richtig stimmig. Und das bedeutet für uns jetzt als Eltern, dass wir richtig schnell haben müssen lernen, loszulassen. Und das ist schwierig. Wir sind da mega nah dran.
Okay.
Ja.
Was machst du jetzt mit der frühen Zeit?
Hey, ich lerne es im Fall zuerst. Gell? Ja. Ich merke, ich habe gestern zu meiner Mami gesagt, dass ich mich so noch nicht gewöhnt bin. Also, es ist wie etwas, ich habe zu ihr gesagt, mein Kopf weiss es.
Aber
mein ganzes System, so. Mein Herz, ja. Meine, alles, was da dazugehört. Auch
mein Muskel.
Also so. Ja, ja, das ist ja, also es ist ja. Ja das ganze System, das da dran hängt. Das weiss ich aus meiner ja. Arbeit. Muss sich zuerst daran gewöhnen, dass da wie plötzlich. Also, ich denke manchmal jetzt vor einem halben Jahr noch. Ich meine, eben die Nacht, ich musste in der Nacht immer aufstehen. Gerade am Morgen früh hatte ich nicht einmal Zeit gehabt, um in Ruhe einen Kaffee zu trinken, weil ich einfach 2 Stunden mit ihm so dran war und der mir keine ruhige Sekunde gelassen hat, dass ich bin mich das noch nicht gewöhnt.
Ja.
Und
macht auch ein bisschen Angst wahrscheinlich, also vor dem Nicht-Gewöhnen.
Ja, also ich merke, es gab viel auch darum, dass man den Impuls, den man dann hat, die neue Zeit, die man da hat, für sich gerade aufzufüllen, das einfach mal aushaltet ja. Und einfach mal sagt, hey, langsam, Schritt für Schritt, sich daran gewöhnen, auch wir als Familie, auch mit dem Bruder, der ja auch völlig in einer neuen Situation ist.
Ja, die Hackordnung hat sich
total verändert. Ja. Und auch wir als Eltern müssen uns an das gewöhnen. Ja, das ist ein Prozess und ich glaube, der Prozess wird noch ein bisschen andauern. Ich kann einfach sagen, dass es jetzt so im Vergleich noch vor 6 Monaten war es nur Trauer gewesen.
Ja.
Und es war wirklich also mit vielen Tränen verbunden gewesen.
Das ist ja der Prozess oder von der Ablösung.
Ja, und so. Ja, und also das Entscheiden und weißt auch nicht zu wissen, entscheiden wir richtig. Oder jetzt genau vor einem Jahr haben wir das müssen entscheiden, oder? Ob wir das machen oder nicht. Und ey, das kann dir ja dann niemand sagen. Hast du jetzt die richtige Schule ausgewählt? Ist das die richtige Entscheidung? Aber ich habe wie dort schon ein gutes Bauchgefühl gehabt und dann eben der Schritt dann von das erste Mal dort hin, die erste Woche dort übernachten, zu schauen, wie geht es ihm mit dem, ihn wieder dort hin zu bringen und der ganze Übergang und das ganze Wechsel, hey, das ist brutal. Das ist wirklich. Und das kann ich sagen, das ist es jetzt nicht mehr. Weil jetzt merken wir, wie er ist wohl, er ist gern dort. Und das stimmt.
Er macht neue Sachen, oder?
Der macht mega viele neue Sachen. Aber wo er alles daheim im Fall nicht wettmachen will. Nur dort.
Ich kenn's.
Ja.
Ich kenn's. Ja. Manchmal ist ein Ross, der weiss, bei der Mutter lange es nur so weit aufzukumpen. Ja. So. Also, ich könnte mehr, aber ich weiss. Ja,
und ich glaube, wir sind einfach gell, ich bin eine rechte so eine Mama und er hat auch so einen Papa. Und ich glaube, ja, also es ist ja normal, dass man dann daheim, oder? Dass er ein bisschen ausnützt.
Ein bisschen rumbambeln. aber wie geht man mit dem Prozess um, wenn man sich fragt, ist es richtig, was ich jetzt mache? Was hat dir geholfen, gleich dem Impuls zu trauen? Weil wenn man einen Impuls hat, kommt ja gerade 5 Sekunden später der Kopf, wo er sich total vom Gegenteil überzeugen
will. Also ich glaube, etwas, wo mir sehr geholfen hat, ist eine Erfahrung auf mein Bauchgefühl. Ich habe, ja, was mein Sohn anbelangt, ja sehr viele Entscheidungen müssen fällen. Also immer wieder, oder? Machen wir die Therapie weiter? Gehen wir dann zu dem Arzt? Machen wir die Operation? Wo geht er in die Schule? Wie lösen wir Schwierigkeiten? Und durch das, dass er ja ein Kind ist, also es gilt ja für jedes Kind, aber er ist ja gleich nochmal ein Kind, das dich für andere Herausforderungen stellt, als jetzt der Bruder das macht. Also beziehungsweise die Erziehungs... Also die normale Erziehung funktioniert gleich null. Also musst du kreativ werden und etwas anderes machen. Und ich habe da ja wie gelernt, auch auf meinen Bauch zu vertrauen, oder? Also ihn gut zu spüren und dann auch wirklich so zu lernen, was stimmt jetzt. Und da habe ich wie schon so eine sichere Resonanz in mir rein. Das heisst, wenn mein Bauchgefühl sagt, hey, das ist gut, das ist ein guter Ort. Und das hat es bei dem Ort jetzt mega fest, wo wir gewesen sind. Dann ist schon mal viel gut. Und was mich auch mir sehr geholfen hat, ist wirklich, dass ich gewusst habe, so wie es jetzt ist, ist gar nicht mehr gut. Oder? Also wir müssen entscheiden. Ja. Und was mich auch unterstützt hat, ich habe einen tollen Kinderarzt, wo mein Sohn schon ganz lange begleitet, der mir gesagt hat, Schau, Sarah, so viel Liebe, wie ihr und Cem gebt, oder meinem Sohn, das kommt er nie sonst über. Und so gut, wie ihr es macht, das wird wahrscheinlich auch nie sonst geben. Aber wenn du möchtest für ihn möglichst grosse Selbstständigkeit und Autonomie, wenn das für euch wichtig ist, dann musst du jetzt den Schritt machen. Und das merke ich so, weißt, wenn ich schaue, also egal jetzt, oder meine beiden Kinder, ja, was will ich denn als Mutter? Mhm. Ich möchte, dass sie möglichst grosse Autonomie haben später. Dass sie irgendwie können ihren Weg gehen, so wie es für sie dann möglich ist. Dass sie können, ich sage immer, auch für meinen Sohn soll der Himmel wie offen bleiben und dass er nach den Sternen greifen kann. Das gilt ja für jedes Kind. Also gib einem Kind Wurzeln, dass ein Flügel wachsen. Und dann habe ich so gemerkt, wenn das mein oberster Wert ist, dann muss ich jetzt das machen.
Und er hat eine Konsequenz, oder? Mhm. Alles hat immer eine Konsequenz.
Genau. Und die Rückseite von dieser Medaille ist, dass wir haben müssen wirklich trauern, dass es vielleicht für ihn auch nicht einfach war, die Umstellung. Dass es für uns als ganze Familie, für die Brüder auch nicht einfach war. Aber gleich war es richtig, weißt
du? Ja, man sieht es auch vom Lachen her.
Ja.
Also, danke auch für die Offenheit. Also,
ja, es ist fast das erste Mal, wo ich so noch mal über das rede, öffentlich.
Danke vielmals. Wie viel hilft die Freundschaften? Also Freundschaften?
Mega. Ja. Nein, mega. Also ich habe so das Glück, dass ich so eine wahnsinnig grosse Patchwork-Familie habe, wo mir so viel Ressourcen, eben das Glas ist halb voll, das habe ich so mitbekommen von daheim.
Immer.
Und ich habe so viele tolle Freundinnen, die da sind. Und das ist ein riesen Reichtum. Also es ist wirklich, ich glaube, das ist etwas, was einem sehr durchs Leben kann tragen kann.
Und die Freundschaft und der Kaffee?
Ja, ist eine von diesen Freundschaften, total. Sie ist auch eine, also sie kennt ja eigentlich den Cem seit Geburt, oder? Ja. Wir haben das ja im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt damals. Unsere Söhne sind gleich alt. Und das ist ja etwas für eine Freundschaft, oder wenn dann ein Kind wie gesund ist und das andere entwickelt sich anders, kann das auch trennen.
Ja, das kann's.
Oder? Und wieso das nicht trennt, sich getrennt hat, ist wirklich, dass sie eine wahnsinnige sensible Art hat und eine grosse Empathie, dass sie auch immer wieder in meine Schuhe gestanden ist. Und immer wieder sagt sie auch, wirklich sich überlegt hat, hey, das könnte auch mein Kind sein. Oh, das kann ja jeder treffen.
Weißt? Jetzt gesunde könnt ihr über die Straße.
Natürlich. Das vergisst. Was ist das für ein Prozentsatz? Es ist ja ein hoher Prozentsatz von Beeinträchtigungen, die nicht angeboren sind. Oder? Das vergisst man auch ein bisschen.
Das ist so. Und es sind 1,8 Millionen mhm. in der Schweiz. Mhm. Also,
ja, ja.
ja, ja. Aber wo in dem ganzen Prozess habt ihr euch denn entschieden? Denn das auch noch öffentlich zu machen, eure Gespräche. Mhm. Weil es sind ja eure Gespräche.
Ja, also, ich arbeite mit der Kaffee schon länger zusammen. Also ich bin mit ihr jetzt 17 Jahre ganz eng befreundet und ich arbeite mit ihr schon lange zusammen. Wir haben, sie hat ja auch, ist auch Coach. Wir arbeiten ähnlich und wir haben aus dem heraus schon länger, vor längerer Zeit angefangen, ein Seminar zu geben. Das war so unsere erste Form von Zusammenarbeit. Manchmal sage ich, wir können fast nicht anders, als wenn wir zusammen sind, dass wir auch zusammen arbeiten. Okay. Der Podcast, den wir machen, ist aus einem anderen Grund entstanden. Das ist so aus dem heraus entstanden, dass ich wie... Das ist vielleicht auch etwas, wo ich in diesen 16 Jahren mir immer wieder Kraft gegeben hat, wenn das Schicksal dir Brücken anrührt, und das ist mir also wirklich, weiss Gott, genug schon passiert, dann setze ich dem etwas entgegen. Hm? Ja. Also ich bin ein grosser Fan von, gerade wenn die Zeiten schwierig sind, gerade wenn alles scheiße ist, dann erst recht. Das ist etwas, was mich so ein bisschen ausmacht. Hm? Und der Podcast ist aus dem heraus entstanden, dass, wo es klar war, dass Kaffee muss aufgrund von ihrer Erkrankung eine Strahlentherapie und eine Chemotherapie machen muss. Und längere Zeit nicht kann eben mit mir Seminar geben oder vielleicht in die Coaching-Praxis gehen, habe ich wie so mir überlegt, was kann ich machen, wo sie erstens mal ein bisschen ablenkt, oder? Also ihr etwas zu tun gibt, wo ich aber mit ihr auch viel Zeit verbringen kann. Und ich kenne sie einfach gut und ich weiss, wie kann ich sie eben ein bisschen auf andere Gedanken bringen. Ein bisschen rausholen. Und ich habe gewusst, das Podcast-Format, ich bin ein grosser Podcast-Fan, schon sehr lange. Und ich habe gewusst, das ist etwas, was man im schlimmsten Fall auch im Bischi vom Bett aus machen könnte. Also weißt
du? Ah, okay. Ja.
Oder? Egal.
Ja.
Worst case, oder?
Ja. Und jetzt sehe ich den Punkt.
Und wir haben das angefangen, wirklich zu einer Zeit, wo sie wahnsinnig hat müssen kämpfen. Und das ist ein bisschen irre. Das ist ein bisschen irre. Aber das sind wir auch. Also,
ja,
und es ist wirklich auch so gewesen, dass wir zusammen gebrüllt haben und dann irgendwann haben wir getanzt und dann sind wir angeguckt und haben aufgenommen. Und wir haben die Gespräche aufgenommen, nicht mit dem irgendwie Hintergrund, das müssen jetzt ganz viele Leute hören, das sollte erfolgreich werden, sondern es ist uns ehrlich gesagt scheißegal, ob jemand zulässt oder nicht. Was uns aber überhaupt nicht egal war, oder was uns auch gefreut hat, ist die riesige Resonanz, die dann das gehabt hat. Der Podcast ist von Anfang an auf eine wahnsinnig grosse Resonanz gestossen. Und das ist auch ein Grund. Also wir machen es in erster Linie immer noch, weil es uns extrem Freude macht. Aber auch, weil es nach wie vor so eine grosse Resonanz hat. Und solange das so ist, machen wir das. Aber es muss uns immer auch noch Freude machen.
Das ist, glaube ich, das Wichtigste
Mega.
An der ganzen Sache. Das
ja,
ich habe Einführungen, habe Thema Mim. Aber wie ist es, wenn man sich dann so... Jetzt sind ich ja nicht nackt aus physisch, aber dass er so sagt, wir sind hier und können nicht anders. Wir müssen jetzt über das reden. Mhm. Und ich sehe es ja selber bei mir, ich komme sehr viel Zuspruch über, aber gleich gibt es manchmal den einen oder anderen, der mit so viel Offenheit nicht kann etwas anfangen. Wie gehen Sie mit dem um? Also, wenn ihr jetzt wirklich euch fast ausziehen.
Ja, das machen wir nicht, Jan. Okay. Es ist ja so, dass wir wirklich, und ich glaube, das ist, da kommt uns unser Beruf ein bisschen zu gut. Cool. Oder also das, was du mich vorher gefragt hast, wegen dem Abgrenzen. Oder okay. Also von den Kunden, die zu mir kommen, oder von den Coaching-Themen. Das ist ja eine Arbeit, die ganz viel mit Selbstkontakt zu tun hat. Oder sich selber gut zu spüren, den eigenen Prozess gut zu erkennen und auch zu spüren, mit welchen Themen gehe ich raus und mit welchen nicht. Und wir beide wissen sehr, sehr genau, was schützen wir. Oder auch, wann rede ich über ein Thema? Oder ich rede jetzt mit dir über die Schulsituation von meinem Sohn. Vor einem Jahr hätte ich das nicht gemacht, weil dann bin ich nicht tief drin gesteckt in meinem eigenen Trauerprozess. Und dann mache ich das nicht, weil dann wollte ich das schützen. Und selber, weißt du, was ich meine?
Und selber überhaupt klar werden.
Ja, oder? Also das ist ganz wichtig, auch meine Kolumnen. Ich schreibe meine Kolumnen über Themen, die vorbei sind.
Ja.
Ich schreibe nicht über das, was jetzt gerade ist. Und das hat auch den Grund, dass ich auch finde, mein Sohn hat auch das Recht auf Schutz. Ja. Oder? Also er kann ja nicht, oder vom Verstehen her, ich kann ihn mit ihm das jetzt nicht so besprechen, wie ich das mit meinem anderen Sohn kann besprechen. Ich habe es aber mit ihm besprochen.
Okay.
Mache ich das? Ich habe es mit meinem Mann, mit meinem anderen Sohn besprochen, schreibe ich die Kolumnen. Und das ist auch immer ein Abwägen. Und das kann ich auch sein, dass sie plötzlich aufhören. Yeah. Oder? Aber solange ich wie wirklich schaue...
Das Bauchgefühl, oder?
Ja, das Bauchgefühl stimmt. Und eben auch das Schützen, das gerade aktuell ist oder vielleicht auch in der Zukunft noch ist. Ich merke, ich finde es wichtig, weißt, dass man auch über Tabus redet. Ich finde es wichtig, dass man über persönliche Sachen redet. Aber das Wichtigste ist also auch immer noch, geht es uns noch gut dabei. Und ich glaube, Kaffee und ich können das sehr, sehr gut einschätzen.
Cool.
Das ist voll wichtig. Ja.
Das hat mich aber wundert.
Ja, genommen. Und darum empfinde ich es nicht. Weißt du, manchmal sagen die Leute, ja, ich höre deinen Podcast, ich weiss alles über dich. Nein.
Das weiß
du kennst...
Das weiss ja ich über mich.
Ja, eben, erstens mal das.
Dann kommt eine neue Situation und dann merke ich erst, wenn ich auf die neue Situation reagiere, wo ich vorne gar keine Ahnung habe. Oder?
Also, genau, und auch, weißt, ich merke auch, man kennt das, was wir geben. Ja. Und einen grossen Teil behalten wir im Fall auch für uns.
Cool.
Ja.
Cool, dass man das... Und gleich nicht so... Ja, aber das wollte ich nicht, sondern dass sich das wahrscheinlich bei euch einfach so ergibt, weil euch so gut kennt.
Ja, und das andere, was mich vorhin gefragt hast, weißt du, wenn Leute mit dem nicht umgehen können oder jetzt irgendwie unseren Podcast nicht gut finden oder was auch immer. Also, du bist ja nicht gezwungen, das zu hören.
Ja, das ist so.
Und Menschen, die Format konsumieren, die ihnen nicht gut tun, also das sagt ja immer noch mehr über sie selber aus als über mich, oder? Also, ja. Sind wir uns da einig?
Das ist so. Ja, das ist so.
Es ist ja komische oder Anleitung ins Unglück, wenn du etwas konsumierst, was dir nicht gut tut.
Ich merke dann oft, wenn ich angefühlt werde. Und ich werde auch viel angefühlt, nicht immer, aber manchmal.
Erlebst du das oft?
Auch aus der eigenen Community.
Okay.
So. Und dann denke ich immer so, dann lasse ich es mir an und sage, um was geht es?
Mhm.
Und meistens geht es gar nicht um das, was ich sage, sondern es ist eine andere Frau.
Mhm.
Und wenn ich ganz spitz drauf bin, sage ich, was hat dich daran getriggert?
Ja.
Dann reden wir über das.
Ja.
Wo steckst du
drin? Also wir sagen ja immer im Podcast, wenn dich etwas triggert, dann schau, was mit dir selber das zu tun hat, oder? Also...
Das ist so. Ja. Und dann merke ich oft, und dann komme ich viel an, ich will das Gleiche wie du machen.
Mhm.
Ja, dann mach.
Mhm.
Ich habe auch, das ist unmöglich. Sage ich, ja, am Anfang war es für mich auch unmöglich. Alles am Anfang ist immer unmöglich. Mhm. Du musst es selber einfach so kreieren. Mhm. Oder? Ein bisschen die Welt so beugen, wie es dir gefällt. aber was mir bei euch sehr fasziniert, dass ihr gleich immer wieder ansteht, jetzt auch in dieser Black Lives Matter Zeit, und sage ich mir, habt da keine Ahnung oder auch kein Background, wir geben es jemandem, der das hat.
Ja, das haben wir das erste Mal gemacht,
aber
gell?
Das muss man, aber zu dem muss man auch schon sagen, ich weiss zu wenig. Weil viele haben ja dann das Gefühl, sie wissen etwas.
Ja.
Und blöken das raus. Mhm. Wie sind denn zu dem gekommen?
Das war ein totaler Bauchentscheid und ganz ein schneller Entscheid. Cool. Das ist so gekommen, oder? Als Bewegung. Ja. Und wir haben gemerkt, das muss Thema sein im Podcast, das kannst du nicht bringen. Und gleichzeitig haben wir also wirklich innerhalb Minuten entschieden, wir haben keine Ahnung, weil wir sind ja nicht betroffen. Und dann haben wir, also das war wie eine Fügung gewesen, innerhalb weniger, also wirklich, ich glaube, es ist alles innerhalb von einer Stunde gelaufen. Vom Entscheid, bis wir die Anja Glover hatten. Das ist so zack, zack.
So wie eine Fügung.
Ja, wie eine Fügung. Und sie hat den Mut gehabt, dass sie zu dem Ja sagt, was ich mich so fest gefreut hat. Und ja, und dann haben wir es gemacht. Und da hat es auch Leute gegeben, gesagt, was, jetzt geben wir einfach, also ich kenne die ja gar nicht und ihr wisst ja gar nicht, was macht sie denn damit. Und wir haben gemerkt, ah, das ist doch gleich. Also,
aber zu dem kann, das ist auch ein Stärke.
Ja, ich glaube, wir sind mutig, weißt du. Also, wir haben nicht so viel, wir haben nicht so Angst irgendwie.
Angst ist eben nie
ein schlechter Angeber, oder?
Angst, weil die richtige Angst ist einfach da, um sich selber ein bisschen vorsichtig, aber die Angst im Kopf ist meistens irgendwie aus Erfahrungen und aus Bewertungen aus Erfahrungen, wo ja dann selber kannst steuern kannst, welche Qualität du jetzt an dieser Situation geben.
Ja, also Angst ist ein schlechter Ratgeber und gleichzeitig wollen wir keine angstfreie Gesellschaft, das wäre dann auch nicht gut. Also die Angst hat schon auch etwas Gutes, aber eben musst du dann schauen, wo schränkt es dich ein und wo nicht, oder?
Ich freue mich auf das Dreiergespräch.
Ich freue mich auch und es ist am 18. Ja. Kommt Anja zu uns. Ich freue mich auch sehr.
Ja, das wird konsumiert. Nein, Sarah, ich war eigentlich mit meinem Setting durch. Mhm. So, wir haben jetzt 50 Minuten.
Haben wir jetzt schon 50 Minuten miteinander geredet? Das ist aber schnell gegangen. Das ist ein gutes Zeichen.
Das ist immer ein gutes Zeichen. Aber ich lasse jetzt auch am Gast immer noch zwei, drei Fragen, wenn er an mich hat. Schieß los, wenn du noch Fragen an mich hast. Und sonst können wir sagen, beim Gipfel ist es
klar. Beim Gipfel finde ich auch gut. Mich hat es einfach mega gefreut, dich jetzt mal so wirklich noch kennenzulernen. Gell, wenn du so über Social Media schon so ein bisschen, oder das hat man ja mit jemandem im Auge beschnuppert. Mich hat es auch, also mich beeindruckt das auch mit dem, weißt du, dass du sagst, ich bleibe im Dialog. Ich glaube, es ist einfach mega wichtig, dass es genug Leute gibt, egal was für ein Thema. Weißt du, jetzt auch mit dem Black Lives Matter oder so, ich glaube immer, oder auch mit der Corona, die wir jetzt haben, also ich habe das Gefühl, wenn wir im Dialog bleiben, dann kommt es irgendwie, oder dann hat es alles noch Chancen.
Ich habe aber manchmal ein bisschen Mühe. Forderungen sind gut, dass man sie verbalisiert, aber absolute Forderungen löst beim Gegenüber einen Reflex aus Ablehnung.
Aber dann bist du eben nicht mehr im Dialog, genau, oder?
Und darum probiere ich das.
Ja.
Und probiere ich das. Und wenn ich dann sehe, eben, ich habe vorher schon gesagt, wenn ich Politiker sehe, wenn ich von Verhältnismäßigkeit anfange diskutieren über bauliche Massnahmen im öffentlichen Verkehr, und die noch anlaufen und ich das auf die Kamera, dann weiss jeder, dass der keine Ahnung hat. Dann muss ich nicht mal sagen, nein, zu der Verhältnismäßigkeit. Ich sage immer, zu den Leuten, geht raus, geht und verstopft es. Weil dann gibt es Verhältnismäßigkeit. Weil eigentlich, und das muss ich dir nicht sagen mit zwei Kindern, ist bauliche Massnahmen, Barrierefreiheit, ein gesellschaftliches Thema.
Total!
Ob man jetzt mit deinem Grossi von gestern oder jetzt
nein, das ist ein riesen Thema. Aber weißt du, also ich habe also meinen älteren Sohn auch nach einer schweren Operation eine längere Zeit im Rollstuhl gehabt. Und dann habe ich auch, voll wieder wie vor 16 Jahren, bin ich so da gestanden und dachte, das kann doch nicht sein. Das kann doch einfach nicht sein, dass ich an so vielen Orten mit dem Rollstuhl nicht reinkomme, dass ich irgendwie nicht einmal easy auf die Zuschauerterrasse komme vom Zürich Flughafen. Ich war entsetzt, weißt du? Nein, da gibt es da viel zu tun.
Und dann sage ich immer, Also eigentlich ist es ein gesellschaftliches Thema.
Ja, mega.
Aber ihr Politiker schieben uns in die Schuhe, weil man uns nicht sieht.
Ja, und weißt du was, vergisst man doch auch immer, dass ja... Oder wenn jetzt meine Großmutter, das ist ein gutes Beispiel. Ich meine, sie hat am Sonntag den Wunsch gehabt am Zürichsee. Und sie kann wirklich, jetzt hat sie Schmerzen beim Laufen, oder? Ist 94.
Ja,
und,
also.
Oder? Und dann, okay, was heisst das? Wo parkieren wir schon allein das? Dann irgendwie, also es ganz viele so Sachen. Es ist nicht so einfach, einen Stuhl noch mitnehmen, dass sie auch noch jemand hocken kann. Wie sie jetzt nicht kann, einfach am Boden hocken auf die Wiese. Eben, ja, genau. Also es geht einfach nicht. Und dann denke ich mir mal, was die Leute wie vergessen und auch die Politiker, dass ja jeder von uns im Alter mit diesen Themen früher oder später
im Alter
konfrontiert
sind
wird.
Alle behindert.
Ja.
Irgendwo.
Und zwar ob jetzt Körper oder Geist, weißt
du? Ja.
Und, hey,
und
das wird
und da
immer
reden
wieder
wir
vergessen.
Immer von sich, also wo
nein.
Der
nein, da rede ich auch, oder? Von Demenz und so weiter, wo ich dann manchmal denke. Was ist das für eine arrogante Haltung, dass man das Gefühl hat, man bleibt einfach unversehrt? Weißt?
Ja, nein, das ist immer... Darum habe ich jetzt auch ein bisschen aufgehört mit Politikern. Weil wenn ich nein, weil wenn ich dann so einen Giggle da habe und der mir dann sagt, ja, mit dem Thema habe ich mich zu wenig befasst, denke ich, ja, wer macht denn Gesetz? Das sind wir. Lass ich doch mir... zu und dann sage ich, jetzt geh doch du in die Politik. Sag ich, ich habe Sitzfleisch, rein von der körperlichen Ausgangslage, aber ich kann nicht 2 Stunden über etwas diskutieren und das nachher vertagen, weil sonst das Thema wichtiger ist. Dann sage ich, nein, keine Lust. Mhm. Und darum probiere ich es jetzt so durch den Dialog und auch durch wirklich Leute, die mit dem Thema nichts zu tun haben, weil das beführt ja mich dann wieder ins Thema hineinzugehen.
Das wollte ich dich jetzt gerade noch fragen, woher nimmst denn du die Kraft, da dran zu bleiben und im Dialog zu bleiben?
Erstens mal glaube ich, ich habe einfach sehr viel Energie. So, das glaube ich, ist schon mal Ausgangslage. Und zweitens, ich bin glaube ich eine Frohnatur. Das kann man auch so sagen. Ich bin sehr emotionell manchmal, aber dann lasse ich es raus und dann ist es gut. Also eben, und sonst immer wieder mit Leuten oder mit Sachen, die nichts mit dem Thema Behinderung zu tun haben. So, ich kann mit Sport, da kann ich über Sport reden oder jetzt auch so, dass ich wie mit neuen Reiz in das Thema hineinkomme.
Das ist mega spannend, was du sagst. Das merke ich auch. Oder? Also man kann sich auch nicht immer nur um so ein Thema drehen.
2 Jahre lang habe ich wirklich exzessiv nur über das Thema mit Mutter und Vater und Politikern und so. Und dann, weißt du, nach 2 Jahren hast du alles schon mal gehört. Da komme ich keine neue Anreize. Dann denkst du, dann laufe ich aufs Dörfchen.
Ja, und auch, es ist ja dann auch etwas, was einem definiert.
Ja.
Und das willst du ja auch nicht. Also, weißt, ich merke, ich will nicht nur Mutter sein von einem Kind mit, oder? Sondern ich bin noch ganz viel anders.
Aber ich sage schon, Behinderung ist ein Teil von mir.
Ja, natürlich, ja.
Also eben früher, ganz früher, wollte ich eben ein sitzender Fußgänger sein. Also ich wollte nichts zu tun haben mit der Behinderung. Und die Zeit hat es auch gebraucht, die Entfremdung und dann wieder rein. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, ich will mich nicht in Sachen intensiv hineingeben. Aber ich sage jedem, dann einfach eure Bedürfnisse klar kommunizieren und sind laut. Nur für euch. Ich meine gar nicht gross für eine Bewegung oder so. Einfach sagen, ich will das so und so. Und dann ist es möglich.
Ja, und ich glaube auch, sonst tust du ja auch etwas abspalten.
Ja.
Weißt, ich glaube, also ich habe das auch schon gehört, dass mir die Leute sagen, ja, aber jetzt hast du schon so viele Jahre für das Thema so quasi gegeben und hast auf so viel verzichtet, wieso tust du jetzt noch Kolumnen schreiben, wieso redest du noch weiter über das Thema? Dann sage ich, ja, bis zu mir gehört. Es ist ein Teil von mir, es definiert mich nicht, aber es ist ein wichtiger Teil. Und wenn das irgendwie abspaltet, das ist ja auch dann irgendwie, ist es nicht rund, die Geschichte, oder?
Nein, und ich gehe sogar so weit zu sagen, Behinderung ist eine soziale Vielfalt.
Ja.
Es ist keine Krankheit.
Ja.
Ich sage jedem, der sagt, ja, du bist ein Armer oder du, so, ich bin ansteckend.
Nein, also, es ist ja nicht etwas, wo Schmerzen hast.
Wie gross,
ja, ja.
Dünn, dick, gibt es jetzt halt auch Rollende.
Ja.
Es ist aber auch nichts Spezielles. Mhm. Oder, das ist dann halt auch immer, ich bin nicht nur das, mhm, was ihr seht. Auch für mich selber. Oder ich habe manchmal den Behindertenbonus. Also wenn ich schwarz fahre im Zug, frage ich auch nach der Mami, wenn der Kondukteur kommt. Jetzt geht es nicht mehr, weil man mich kennt. Oder? Aber ja, früher ist es schon gegangen. Also, aber dann musst du halt auch immer wieder selber fragen, was bist du jetzt?
Ja, natürlich.
Aber das ist, glaube ich, die Frage, die man sich immer stellen muss. Was bin ich momentan?
Ja, und das gilt egal, oder? Ja.
Mal, liebe Sarah, jetzt haben wir noch die Stunde voll gemacht.
Hat mich mega gefreut.
Danke vielmals und
sehr schön. Anderes
Mal.
Ja,
irgendwo,
ja,
irgendwo.
Ja.
Mal, danke vielmals.
Danke dir vielmals, Jan. Merci.